Vater im Himmel, danke dir, dass wir unter deinem Wort zusammenkommen dürfen. Ich will dir von Herzen dafür danken, dass du es uns geschenkt hast. Du hast uns sehr, sehr reich gemacht damit, viel reicher, als wir oft denken. Aber wie ich es heute auch wieder gemerkt habe, Herr, wir sind so abhängig, dass du dieses Wort verwandelst für uns, damit wir es aufnehmen und verdauen können, Herr, sonst ist es für uns eine unverdauliche Speise und es macht uns mehr Schwierigkeiten, als dass es uns zum Trost und zum Segen wird. Wir sind nicht von uns aus und von unserer Natur aus dazu in der Lage, das Recht aufzunehmen und zu verstehen und zu verdauen. Aber wenn dein Geist sich unserer erbarmt, wenn du dich unserer erbarmst, Herr, dann kommt Licht hinein und darauf sind wir wirklich angewiesen. Ich will dich bitten, dass du das schenkst, Herr, dass dieses Licht heute auch leuchten darf. Zu deiner Ehre und zu unserer Erbauung, zu unserer Ausrichtung. Darum bitten wir dich, Herr. Amen. Schlagen wir auf, Buch Ruth. Wir haben das erste Kapitel abgeschlossen. Ich glaube, etwas mehr als ein halbes Jahr haben wir uns jetzt dadurch gearbeitet, Schritt für Schritt durchgeschritten sind wir dadurch und kommen jetzt zum nächsten. Ah, wo bin ich? Bin ich über Sommer? Echter Ruth. Genau, wir haben uns das erste Kapitel erarbeitet. Letztes Mal haben wir auch nochmal zusammengefasst, dieses Kapitel, in dem es im Wesentlichen darum geht, dass Gott uns zur Buße leiten möchte. Umkehr zur Buße. Ja. Das wird uns am Beispiel von Naomi deutlich gemacht. Ich denke, selbst für die, die jetzt nicht die ganze Zeit dabei waren, euch ist bekannt, ja, um was es geht in dem Buch Ruth. Die Geschichte ist euch nicht neu. Ja, deswegen kann ich das zumindest voraussetzen, auch wenn nicht alles natürlich da ist, was wir jetzt bis jetzt erarbeitet haben. Aber worum es geht, sind diese Themen Buße, dann auch das Thema der Nachfolge. Das kommt ins Spiel, da wo die Schwiegertöchter mit ins Boot kommen. Ja? Und da geht es um die Frage, was ist Nachfolge? Wie reagieren Menschen auf den Aufruf der Nachfolge? Und da gibt es eine unterschiedliche Reaktion, wie wir an den beiden sehen. Und dann sehen wir auch, was die Kennzeichen von fleischlichen Menschen sind und von Menschen, die wiedergeboren werden. Ja? Die einen, die sehen das Äußere, die äußere Schwierigkeit, die Probleme und sagen, nein, nicht in mir. Und die anderen, die reagieren anders. Durch die Gnade Gottes eine andere Perspektive auf diese ganzen Dinge. Und wir haben hier verschiedene Merkmale gesehen eines Wiedergeborenen. Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, zu den Heiligen insbesondere. Ja, die Liebe zu den Heiligen. Und das leuchtet hier ganz, ganz stark. Dann Vers 16, Vers 17 und dann Vers 19 bis 22. Damit haben wir uns letztes Mal nochmal beschäftigt und dann nochmal intensiver mit Vers 20 bis 22, wo wir gesehen haben, wie wichtig die Perspektive ist, mit der wir leben. Denn die Perspektive hat sich von Kapitel 1 am Anfang bis zu Kapitel 1 am Ende extrem gewandelt. Am Anfang war die Perspektive, in Juda ist alles schlecht, in Judas geht alles den Berg ab, in Juda sind wir hoffnungslos verloren, wir werden sterben und umkommen. Und am Ende ist die Perspektive, ich erinnere euch nur nochmal, Vers 21, voll bin ich gegangen. Reich, alles besitzend eigentlich, bin ich gegangen und leer bin ich zurückgekehrt. Eigentlich umgekehrt, wie sie sich ausgerechnet haben. Sie haben gedacht, jetzt wir gehen leer und wir kommen voll wieder. Aber genau das Gegenteil war der Fall. So, und wir haben das hier abgeschlossen und sind so verblieben. Es ist gut, dass sie zurückgekehrt sind. Es ist immer gut, umzukehren. Es ist immer gut, Buße zu tun. Es ist immer gut, den richtigen Weg einzuschlagen. Ja? Dazu fordert uns die Bibel auf, und zwar unabhängig davon, ob wir bereits Gläubige sind und uns vom Herrn entfernt haben, dann gilt es, Buße zu tun, oder ob wir noch gar nicht an ihn glauben. Ja? Auch dann gilt es, Buße zu tun. Auch dann gilt es, umzukehren. Der Punkt nur ist jetzt der, wir haben jetzt Vers 22 abgeschlossen, jetzt, es klingt wieder hoffnungsvoll, ja, Vers 22 lesen wir vielleicht noch, so kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Und übrigens, ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen, wie das hier geschrieben steht in Vers 22. So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth. Also die zwei kehren zurück. Ja? Naomi kehrt zurück und die Ruth ist mit dran. Und dann ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Hä? Das stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ja? Wer ist eigentlich heimgekehrt? So, wenn wir jetzt mal die Geschichte einfach lesen. Wer ist heimgekehrt? Und wer ist mitgekommen? Ja, Naomi ist heimgekehrt, gell? Was steht jetzt hier? Oder so wie der Text es hergibt? Beide. Ja, beide, natürlich. Natürlich ist Naomi heimgekehrt, aber hier in dem Vers jetzt heißt es, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Was heißt das? Also ich muss gerade sagen, ich bin nicht so tief drin im Hebräischen, dass ich genau sagen kann, wie man das hier korrekt übersetzen sollte vielleicht. Aber ich weiß, dass ich eine recht zuverlässige Besetzung habe. Und es passt auf jeden Fall trotzdem. Warum? Warum kann man hier sagen, dass auch Ruth nach Hause gekommen ist?
Heimgekehrt zum Herrn.
Ja, heimgekehrt zum Herrn. Und was hat sie gesagt in Vers 16? Dein Volk ist? Und dein Gott ist? Also wo ist ihr zu Hause? In Bethlehem. Ja. Und das ist ein wunderbarer so Hinweis noch darauf. Ja. Aber jetzt mal für uns zum Überlegen. Einfach nur die Tatsache, dass sie zurückgekehrt sind, macht diese Tatsache, jetzt insbesondere auf Naomi gesprochen, macht die alles, was vorher passiert ist, damit automatisch gut? Ich will erinnern, was in Vers 1 bis oder Vers 1 und eigentlich in Vers 2 passiert ist, war das gut, was sie gemacht haben, die Entscheidungen, die sie getroffen haben, Bethlehem hinter sich zu lassen und all diese Dinge. Ausgeschlossen, war nicht gut. Waren falsche Entscheidungen, und ich gehe so weit zu sagen, sie sind vom Glauben abgefallen. In dem Sinne, dass sie Gott den Rücken zugewandt haben. Ja? Und was Gott natürlich hier tut, ist, dass er die Seinen zurückführt. Dass er die Seinen zu sich bringt, zur Umkehr leitet. Ja, das haben wir hier versucht zu entdecken. Aber schau mal, nur dass der Mensch bereit ist, Buße zu tun, macht es ihn gerecht vor Gott. Nicht, oder? Ich sag's mal so. Da ist einer da, der mit seinem Auto bei euch in den Gartenzaun reinfährt. Und zerstört einen halben Garten bei euch und fahre auf Flucht. Haut ab. Okay. Nach 2 Wochen kommt er zurück und meldet sich, tut Buße bei euch. Ist damit alles gut und gegessen? Kann gehen, oder? Und bezahlt selber alles. Ja, kein Problem. Muss er vor dem Gesetz, sage ich mal, so zwischenmenschlich ist okay, ja. Aber jetzt vor damit dem Gesetz Genüge getan ist, reicht es, dass man Reue eingesteht, dass man kann der, wenn da einer vor dem Richter steht, kann er sagen, ja, ich habe den umgebracht, aber es tut mir jetzt leid, also darf ich gehen. Ausgeschlossen, geht nicht, ja. Reue können wir sagen, vielleicht führt es zu milderen Umständen oder was auch immer, aber Gesetz ist Gesetz, gell? Ja. Deswegen, wenn die jetzt hier zurückkommen, ist sehr gut und schön, aber was haben sie eigentlich jetzt zu erwarten? Von Gott. Strafe, oder? Strafe, Gericht, Züchtigung. Ja. Was passiert aber jetzt? Lass uns mal lesen. Und da kommt das Evangelium ins Spiel. Es braucht einen Erlöser. Es braucht einen Erlöser, damit es wieder gut wird. Es braucht einen Erlöser, damit Segen statt Fluch kommt. Es braucht einen Erlöser, damit Zeiten des Wohlseins, des Segens kommen und nicht Gottes Gericht. Lasst uns lesen. Und Naomi hatte, ich lese für 2 Vers 1. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem Herrn, dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig, übrigens das Wort mag ich nicht, werde euch noch erklären, warum, auch von dem Begriff, was da steht, zufällig. Was klingt für euch, wie klingt es für euch?
Schicksal.
Ja.
Unvorhergesehen.
Ja, aber so Zufall, sagt man, passiert halt eine Willkür, ein zwar mathematisch berechenbar, so, das kann mal passieren, ja, aber es ist halt Zufall. Du kannst nicht ausrechnen, wann es passiert. Es passiert. Ja, das ist dann ein bisschen eine andere Definition wieder von Zufall. Das klingt schon ein bisschen besser. Also Zufall im Sinne von der Schrift gibt es nicht. Ja? Das ist, aber deswegen, ich würde das hier ein bisschen anders. Also eigentlich, was wörtlich geschrieben wird, es begegnete ihr. Ja? Das klingt anders, gell? Deswegen. Aber da kommen wir ja hin mit der Zeit. Und sie traf, und es begegnete ihr, dass sie auf das Feldstück des Boas kam, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagte zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Hier ähnlich, gell? Sie ist mit ihr zurückgekehrt. Ja, wie vorher, was wir gesprochen haben. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen, hinter den Schnittern her, etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben von morgen an. Bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter, geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet, und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. So, also bis dahin machen wir mal einen Cut. Wir wollen uns eigentlich nur mit Vers 1 heute beschäftigen. Ich wollte aber, dass ihr ein bisschen im Hintergrund habt, im Arbeitsspeicher, mit was wir hier uns befassen. Und was die Geschichte ist, in der sich das abspielt. Und ich empfehle immer, für das Bibelstudium genau hinzuschauen. Denn hier steckt mehr drin, als man so auf den ersten Blick denkt. Ihr wisst, ich lege das geistlich aus. Ich habe nicht das Anliegen, euch in erster Linie, dass ihr nachher eine Geschichte vor Augen habt und dann ist fertig. Sondern wir müssen es geistlich deuten, geistlich verstehen. Denn alles ist uns gegeben, dass es uns das Evangelium von Jesus verkündigt. Also, was steht hier geschrieben? Hier heißt es zuerst, Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. So, jetzt erstmal ist der Vers, was vorgeschrieben, was nachgeschrieben ist, verwundert es euch, dass dieser Vers kommt? Rein vom geschichtlichen Ablauf her, also die beiden kommen nach Bethlehem, ja? Dann wäre nach dem geschichtlichen Ablauf, was würde jetzt kommen eigentlich? Vers 2, oder? Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ja? Also der spricht dann. Und dann kommt der Boas eigentlich erst in Vers 4. In Vers 4 kommt er eigentlich erst. Aber jetzt wird schon mal im Voraus eine Einleitung gegeben. Ja? Denn wir haben drei Hauptpersonen eigentlich im Buch Ruth. Das ist Ruth, das ist Naomi und das ist Boas. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal, dass uns Boas begegnet. Ja? Und dieser Boas wird uns hier eingeführt. Er wird uns hier vorgestellt. Es wird uns schon vorab ein Bild über ihn gegeben. So, jetzt nehmen wir die Spots, ja, die Leuchter, und richten ihn auf Boas. Jetzt schaut euch Boas an. Ja? Da gab es einen Mann mit Namen Boas und über den müsst ihr etwas wissen. Zwei Dinge. Zum einen, Naomi hatte einen Verwandten, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs. Ein Verwandter aus der Sippe Elimelechs. Das ist das Erste, was wir lernen, was wir wissen müssen. Was bedeutet das? Es ist ganz wichtig, den Namen Boas verknüpfen wir immer mit Erlöser oder mit Löser in diesem ganzen Buch. Ja? Es geht darum, dass er zwei, eine Fremde und eine Alte, also definitiv ihrem Stand nach armselige, Bedürftige, dass er die erlöst. Ja? Das ist der ganze Kontext, um den es geht. Also, warum ist es jetzt aber entscheidend, dass dieser Erlöser ein Verwandter ist? Warum wird das hier so betont? Lasst uns gucken, es wird nämlich öfter noch betont, dass er der Verwandte ist. Schaut mal, wenn wir weiterblättern, Kapitel 3, Vers 2. Das ist keine Randbemerkung, will ich euch zeigen, dass hier gesagt wird, dass es der Verwandte ist. Das ist keine Randbemerkung. 3 Vers 2 heißt es. Und nun ist nicht Boas mit dessen Mägden, sagt Naomi zu Ruth, und nun ist nicht Boas mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter. Sagt sie, denk doch mal nach. Das ist unser Verwandter. Ja, sie weist sie extra nochmal darauf hin. Es ist wichtig, der ist unser Verwandter. Ja, dann sagt sie, mach dann das und das und das, gibt sie ihre Anweisungen, wie sie vorgehen soll. Okay, ein paar Verse weiter vorne, Kapitel 2. Der Preis, Kapitel 2, Vers 20, da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vor dem Herrn. Wer ist er? Wer soll gesegnet sein? Der Boas, genau. Gesegnet sei dieser Boas vom Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, also das bezieht sich wieder auf Gott, ja, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Warum preist sie ihn so? Warum sagt sie, gesegnet sei der? Warum freut sie sich so sehr? Sie bricht ja in einen Lobpreis Gottes aus, sagt, oh, Gott hat uns Gnade erwiesen. Das ist unser Verwandter. Schau, das sagt sie jetzt hier. Und Naomi sagt zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Halleluja. Das ist nicht irgendein freundlicher Herr. Das ist nicht irgendeiner, der Gunst erweist. Das ist unser Verwandter. Wow. Das ist, ja, wolltest du was sagen? Nee?
Also, ich behalte es für
mich. Und jetzt, wenn wir hier in Kapitel 2, Vers 4 nochmal lesen, da heißt es, oder nee, Vers 3, und sie traf, oder es begegnete ihr, dass sie das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war, traf. Seht ihr das? Es wurde schon mal gesagt, dass er aus der Sippe Elimelechs ist. Muss man es nochmal sagen? Wenn es wichtig ist für den Hebräer schon. Ja, er sagt, er fügt es nochmal an. Der Herr kommt aus der Sippe Eli Menachs. Das ist ein Verwandter. Das ist eine andere Art und Weise auszudrücken. Das ist ein Verwandter. Von dem ganzen Ablauf der Geschichte her, was wird in Kapitel 4 passieren? Dürft doch nachschlagen? Er heiratet, ja, aber davor?
Er muss zu den anderen Verwandten näher dran.
Aha, er muss erst mal zu den anderen Verwandten, denn der andere, der am nächsten ist, der hat zuerst das Recht, der darf zuerst probieren.
Auch Pflicht.
Auch Pflicht eigentlich, ja. Ist in der Verantwortung zu lösen. Ja, der muss eigentlich erlösen. Und dann werden wir später sehen, was er will und kann nicht. Sagt er zumindest von sich selber, kann nicht. Mhm. Ja. Und also der erste Löser will und kann nicht. Und dann kommt Boas. Und er will und kann. Das ist wunderbar. Aber warum kann er? Was ist eine Voraussetzung, dass er kann? Ja, dass er ein Verwandter ist. Und wenn er irgendeiner wäre, dann könnte er das nicht machen. Das ist eine Voraussetzung, dass er Löser sein kann. Ganz wichtig. Was bedeutet das für uns? Ich meine, schön damals, gell, dass es so geklappt hat, dass Gott es so geführt hat, wunderbar. Aber was hat das für uns zu bedeuten? Für uns ist diese wichtige Lektion, unser Erlöser muss mit uns verwandt sein. Was bedeutet das? Ich will es anders ausdrücken. Unser Löser und unser Erlöser muss Mensch sein. Er muss einer von uns sein. Es reicht nicht, wenn Gott einfach einen Engel schickt und er das angenommen, er könnte das, ja, einen Engel schickt und er das tut. Das reicht nicht. Es muss einer von uns sein. Jesus musste zu 100% Mensch werden. Wir wissen, dass er gleichzeitig zu 100% Gott war. Und das ist ein Geheimnis für uns, dass wir nicht auflösen, aber dass wir beides in der Schrift bezeugt sehen. Aber ich will, dass wir immer wieder vor Augen behalten, es war wichtig, dass er ein Mensch war. Wisst ihr, warum es wichtig war, dass er, oder warum kommen wir da drauf? Aber ich will es mit euch in der Schrift sehen.
Kann ich da fragen? Mhm. Ich habe das immer nur als Pflicht gesehen und nicht als Privileg oder Zurecht. So, wenn sie reingekommen ist ohne Verwandte, dann wäre es möglich, dass irgendeine andere sie heiraten können und quasi sie einen Platz in der Gesellschaft geben könnte, ohne dass er verwandt wäre.
Ich habe es noch gar nicht verstanden. Du musst nochmal von vorne anfangen.
Ja, nur da er verwandt war, konnte er, ich weiß nicht das Wort auf Deutsch.
Lösen, also, oder.
Ja, okay, ja. Und, aber wenn sie keine Verwandt hätten, hätte jemand anders sie auch lösen können, außerhalb der Familie?
Lösen, glaube ich, nicht. So prinzipiell heiraten, okay, ja.
Und die den Namen wiederherstellen, könnte niemand anders machen. Ja,
glaube ich nicht, dass das einen Weg gibt, weil das muss nach dieser Leviratsehe muss das der Bruder oder der Nächststehende machen, ein Verwandter, ja? ein Blutsverwandter, weil wenn es irgendjemand anders macht, dann
passt es nicht.
Passt es nicht. Okay. Also lasst uns, für mich ist es wichtig, dass wir das vor Augen haben. Er musste ein Mensch werden und er ist ein Mensch geworden. Er ist 100% ein Mensch geworden. Manchmal haben wir das Bild von Jesus. So, er ist gekommen auf die Erde. Superman. einmal durchmarschiert und da war es vollbracht. Und auch zum Vater und zur rechten Gesetz in Ordnung. Das war nicht so. Wir wissen, dass er 100% Gott war. Ja, keine Frage. Und trotzdem war er in einem menschlichen Körper, wie du und ich, in einem gleichen Körper. Ja? Mit all seinen Einschränkungen, mit all seinen Widrigkeiten, mit all auch der Versuchbarkeit, ja, die damit einherkommt. Ja? Nicht, dass er, ich gehe nicht so weit, dass ich sagen würde, dass er die gleiche gefallene Natur hatte wie wir, in dem Sinne, dass wir wissen, wie unsere Natur ist, oder? Von Natur aus sind wir Gott gegenüber liebend, ihn verehrend, ihn über alles achtend, nicht unbedingt, gell? Was, wir wissen von der Schrift her, das Fleisch, was unsere Natur ausmacht, kann sich Gottes Gesetz nicht unterordnen, denn es, denn er will sich Gottes Wort nicht unterordnen, denn es kann es auch nicht. Ja? Römer 8. Also das lebt mit der permanenten Rebellion Gott gegenüber. Und ist blind und ist völlig unfähig von sich aus, etwas zu erkennen und etwas Positives zu bewirken. In dem Sinne glaube ich nicht, dass Christus diese Natur in sich hatte. Sonst wäre er dem Vater nicht so gehorsam gewesen, ja? Wenn er von dieser Natur bestimmt und regiert wäre.
Ja. Könnte man sagen, Jesus war so wie Adam vor dem Sündenfall?
Wahrscheinlich ist es ähnlich. Ja? Ich würde auch sagen, ich sehe auch sehr, sehr viele Parallelen zwischen Adam und zwischen Jesus, nämlich dass in Jesus der zweite Mensch ist, der neu geschaffen ist, ohne diesen Hang, ohne die unter die völlige Gefallenheit der Sünde schon zu sein, aber potenziell trotzdem mit der Möglichkeit, wir wissen von Jesu Wesen her, wie sehr er den Vater geliebt hat, niemals würde er so etwas tun, aber rein von der Sache her hätte er sündigen können. Das heißt, an anderer Stelle, er lernte den Gehorsam in allen Dingen. Ja? Und er hat das durchlebt, er ist diesen Weg in aller Treue gegangen, aber rein, er war versuchbar, er war angreifbar, und er hätte eine andere Entscheidung treffen können. Sonst wäre die Versuchung keine Versuchung gewesen, oder? Sonst wäre Matthäus 4 ein Spaziergang gewesen. Sonst hätte er in Matthäus 26 nicht so gerungen und gekämpft, um den Willen des Vaters zu tun. Wenn er eh keine Entscheidung hat, wenn sowieso kein anderer Weg ist, dann gehen wir einfach, fertig. Ja. Aber so war es eben nicht. Okay, lasst uns aufschlagen, um es an ein paar Stellen zu sehen, dass uns das Wort das sehr, sehr deutlich macht, dass Christus ganz Mensch geworden ist. Aber das sage ich euch nichts Neues, weiß ich. Johannes 1, oder? Bringt diese beiden Wahrheiten wunderbar und herrlich zusammen. Und ich tue es nur, damit es euch festigt, damit ihr selber gefestigt seid, das anderen gegenüber zu erklären, weil dann seid ihr mit Zeugen Jehovas zusammen. Was sagen die? Wahrer Gott und wahrer Mensch gleichzeitig?
Die erste Schöpfung,
ja. Von wegen 100% Gott. Nicht so.
Das war ein Gott.
Ja, genau. Ja. Kennen wir alles. Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Übrigens, die Zeugen Jehovas, die hängen sich immer nur auf und das Wort war Gott. Da doktern sie dann rum. Aber guck mal, im Anfang heißt es, im Anfang wurde das Wort. Sondern was? Im Anfang war das Wort. Das heißt, ganz am Anfang existierte was schon?
Das Wort.
Was für ein Wort?
Gottes Wort.
Ja, welche Person ist das für Gott? Jesus. Jesus existierte. Ja, denn wir sehen hier, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Also wir wissen, wer mit diesem Wort gemeint ist. Das ist eine Umschreibung für Jesus. Für das Wort, die Offenbarung Gottes. Also im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Gibt es eine, weiß es nicht, will es nicht absolut setzen, aber gibt es viele schönere Beschreibungen von der Göttlichkeit Jesu? Das ist eine wunderbare Beschreibung. Nämlich er, was wird uns hier alles über ihn schon gesagt? Lass uns zusammentragen, was steht hier über seine Göttlichkeit? Wir haben schon gesagt, er existierte von Anfang an. Ja. Was noch?
Leben.
Ja, also in ihm war Leben. Wer kann so etwas von sich behaupten? Irgendein Engel? Irgendeine Kreatur? In wem allein ist Leben? In Gott allein. Ja. Und dann hier in Vers 3, oder? Alles wurde durch dasselbe. Was bedeutet das? Wer hat alle Dinge geschaffen? Jesus. Ist das ein Beweis für seine Göttlichkeit? Ja. Welcher Engel hat nur überhaupt irgendetwas geschaffen? Keiner. Kein Engel hat am Schöpfungsauftrag mitgewirkt und sagt, an Afrika darfst du mal basteln und du machst Asien. Ja, und so, nix da. Es ist allein bei Gott alles. Also eine sehr, sehr klare Beschreibung der Göttlichkeit Jesu. Vers 14 dann, das Wunder aller Wunder. Und das Wort wurde Fleisch. Was heißt das? Mein Steak wurde ein Steak. Das Wort Steak wurde ein Steak. Quatsch, ne? Das Wort, das heißt, Jesus wurde ein Mensch. Wunderschön. Wunderbar. Das ist Christfest, auf das wir wieder zugehen. Schreck's geradeaus. Was wir am Weihnachtsmarkt den Leuten sagen werden. Dieses ewige Wort. Gott ist ein Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden. Stell dir vor, Gott mitten unter uns. Vor, er kommt zur Tür rein. Sieht aus wie ein Mensch. Ist ein Mensch. Aber ist Gott. Unvorstellbar, oder? Es ist so normal geworden, gell? Wir haben uns gewöhnt an die Gedanken, ja? Dass Jesus durch Galiläa geht und dass auf einmal Gott mit den Menschen ist. Ist normal geworden, ja? Es ist alles andere als normal und wir dürfen nie vergessen, über diese Tatsache zu staunen. 1. Timotheus 2, Vers 5. Das kennt ihr auch gut. 1. Timotheus 2, Vers 5. In den ganzen Kontext, an der Stelle jetzt nicht näher mit reinnehmen, weil das sprengt unseren Rahmen völlig. Ja. Aber ich will nur kurz sagen, was es geht. Er sagt hier, wir sollen vor allen Dingen beten, bitten, ringen, fürbitten, sagt er hier jetzt Danksagungen, 2 Vers 1, 1. Mal das 2 Vers 1. Sollen wir tun für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das möchte Gott, sagt er hier. Das ist gut und angenehm für unseren Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schaut mal, Gott hat ein Anliegen, so war nach meinem Verständnis, wie ich diesen Text verstehe, Menschen von überall her zu retten. Menschen von allen Nationen, von allen Sprachen, von allen, von jedem Geschlecht, von jeder Hautfarbe, was auch sonst, will er Menschen retten und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und jetzt wird begründet. Er sagt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus, Jesus. Er sagt, warum ist es wichtig, dass wir für alle beten? Warum ist es wichtig, dass wir nicht sagen, oh, wir konzentrieren uns nur auf die und die Könige und die alle, die uns bedrücken, aber für die werden wir nicht beten. Doch, müsst für die beten. Warum? Ja, weil Gott will, dass alle zur, nicht nur die Sklaven, nicht nur die, denen es schlecht geht, ja. So wie manche die Bergpredigt übersetzen, selig, die habe ich jetzt gelesen in der Übersetzung. Ja, Übersetzung kann es nicht nennen. Glückselig, die unter dieser heillosen Welt leiden. Ja, nein, das ist es nicht. Dass nur denen das, die Glückseligkeit gilt. Nein. Sie gilt allen. Für alle sollen wir beten. Auch für die Reichen. Das ist für die Milliardäre. Für alle sollen wir beten. Warum? Denn es gibt nur einen Gott. Die haben keinen anderen Gott, zu dem sie kommen können. Es gibt keine andere Alternative für die. Seht ihr das? Es gibt auch keinen anderen Mittler. Es gibt nur, für alle gibt es nur einen Gott. Für alle gibt es nur einen Vermittler. Wen? Den Mensch. Wer sagt es hier so, gell? Den Mensch, Jesus Christus. Herrlich. Er ist ein Mensch geworden, er ist einer von uns geworden und steht vor Gott für uns. Einer von uns. Wunderbar, herrlich. Hebräer Kapitel 2 ist eine Beschreibung dessen, dass Jesus, eine herrliche Beschreibung, dass Jesus auch Mensch geworden ist. Und auch hier geht es um ein ganz ähnliches Thema, oder? Hebräer 1, womit verbringt er seine ganze Zeit? Zu zeigen, dass Jesus der höchste Engel ist. Hebräer 1, womit verbringt er seine ganze Zeit? Dass er viel mehr ist als ein Engel. Dass er weit darüber hinausgeht. Ja? Und führt hier Zitat nach Zitat an und sagt hier, ja, zitiert hier, da, Vers 9, da in der Mitte, darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt. Ja, all diese Dinge, ja. Oder Vers 8, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit. Also, ja, mal und mal sagt er, hey, Jesus Christus ist Gott. Ja. Und dann muss er aber darauf eingehen, aber Jesus war ja Mensch, wie kann es sein? Ja, dann muss er das erklären. Das macht er jetzt in Kapitel 2, dass er erklärt, dass trotzdem, dass er Mensch gewesen ist und die Logik ist, welche Hierarchie? Gott, Engel, Mensch, oder? Also, so zumindest jetzt erstmal logisch für uns, oder? Und auch hier jetzt erstmal.
Sind Engel und Menschen nicht gleichgestellt? Oder irgendwo steht auch, wir werden Engel darüber richten.
Ja, genau, das ist irgendwann mal, ja. Aber hier heißt es jetzt in Bezug auf die Menschwerdung, du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Ja, also in einem gewissen Sinne stehen wir unter den Engeln, ja. Wir haben auch keinen direkten Zutritt jetzt zu Gott, was die Engel zum Teil haben, ja. Nicht alle, es gibt gefallene Engel. Aber prinzipiell jetzt erstmal ist das die damals gängige Hierarchie und das, was eigentlich erstmal logisch erscheint. Gott, dann kommen die Engel, dann kommen die Menschen. Das ist etwas, wo Paulus dann im 1. Korinther, wo er das sagt, dass wir Engel richten werden, sagt er, das stellt euch mal vor. Ja, das war etwas Außergewöhnliches eigentlich darüber, das überhaupt sich vorzustellen. Wir könnten Engel richten. Ja, das war für die damalige Zeit eigentlich ganz vergessen. Die Engel sind weit über uns. Ja, und deswegen hier dieser Vorwurf auch, wie soll Christus Gott sein, wenn er unter den Engeln erniedrigt war, was übrigens die Schrift auch sagt. Ja, und das muss er jetzt erklären. Wie kann es sein? Dann lesen wir nach. Oh, ich hoffe, dass es nicht zu tief ist. Ich weiß, die Stelle ist schwierig. Aber ich lese es durch und dann, ich hoffe, dass das Wesentliche, dass wir verstehen, was in diesem Abschnitt steht. Also, hier heißt es, Kapitel 2, Vers 9, lesen wir mal. Da sagt er, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, schaut, jetzt gibt er einen Grund hier, warum er so erniedrigt worden ist. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, das ist Gott, ja, der alles geschaffen hat und auf den alle Dinge ausgelegt sind, ausgerichtet sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Ich will es euch ein bisschen einfacher sagen, es ist echt schwer. Ich habe auch gekaut an dem Ding. Gottes Absicht, Gottes Ziel war es, Jesus durch Leiden vollkommen zu machen. Ja? Du kannst sagen, inwiefern ist Gott nicht vollkommen? Gott ist doch eigentlich vollkommen. Er braucht doch nichts mehr, oder? Ja, auf der einen Seite schon. Und auf der anderen Seite, etwas, was Gott niemals erfährt, ist was?
Sünde.
Und unter der Sünde und unter der Bedrängnis dieser Welt zu sein und Leid, all diese Dinge, Schwachheit, all das hat Gott nie erfahren, oder? Dann kann immer der Vorwurf kommen, ja Gott, du hast leicht reden, ja? Komm du mal hier zu uns. Ja, und was hier uns gezeigt wird, Gott wollte seinen Sohn vollkommen machen durch dieses Ertragen des Leids und durch das Gehen, durch die unterstmögliche Stufe und im Zorn Gottes. Ja. Wow. Gott ist ganz oben, versteht ihr? Und Gott ist Jesus Christus macht den Deckel von der anderen Seite zu, indem er durch das Allertiefste und durch das Allerschwerste und durch das... Es gibt keinen Menschen, der nur annähernd das erfahren hat, was Christus am Kreuz erfahren hat. Du wirst sagen, aber andere haben auch gelitten. Aber keiner hat unter dem Zorn Gottes gelitten, wie Christus gelitten hat. Wir können uns keine Vorstellung machen, was das bedeutet. Wir streichen da mal ein bisschen an der Oberfläche. Aber weiter. Also, Gottes Absicht war es. Gott hat mit Absicht Christus so erniedrigt, weil eine Erfahrung ihm fehlte noch. Nämlich die des Leids, der Schmerz und all dieser Dinge. Denn sowohl der, und dann sagt er jetzt aber was Herrliches, etwas Schönes, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche heiligt, geheiligt werden, sind alle von einem. Und aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und dann führt er hier ein Zitat nach dem anderen an, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. So, er sagt, Jesus, wisst ihr, was ein Grund war, warum er sich erniedrigt hat? Weil er diejenigen, die aus Gott sind, welche sind aus Gott?
Christen.
Die Christen. Die Wiedergeborenen. Die Heiligen. Um derer Willen, weil sie von Gott kommen, weil sie aus Gott stammen, versteht ihr? Weil in ihnen etwas passiert ist, eine Wiedergeburt passiert ist, weil sie ein neues Herz bekommen. Versteht ihr? Eine neue Natur haben. Was sagt Johannes 13? Die nicht aus dem Geblüt geboren sind, nicht nach dem Willen des Mannes, sondern die nach Gott geboren sind. Und deswegen hat er gesagt, wegen denen werde ich auch Mensch. Und schäme ich mich nicht, selbst ihnen einen Bruder genannt zu werden. Ist das nicht schön? Hätte Christus das nötig gehabt? Überhaupt nicht. Um wessen Willen hat er das getan? Wegen dir und wegen mir. Wahnsinn. Und weil nun, Vers 14, weil nun die Kinder, also die Kinder Gottes, die Gläubigen, Fleisches und Blutes teilhaftig sind. Was heißt es? Weil sie irdische Körper haben, die krank werden, die kaputt gehen, die Schmerzen empfinden, all diese Dinge, weil sie in diesem Körper, in diesem begrenzten Körper sind, sagt er, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch in Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern Nachkommenschaft Abrahams. Das ist wieder auf sein altes Thema, kommt er da zurück. Denn, schaut mal hier nochmal, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Ihr Lieben, wer was für ein Religionsstifter hat das für die Seinen getan, für seine Nachfolger. Was haben sie ihm alle getan? Haben sich auf Händen tragen lassen, oder? Wer hat so etwas getan für sein Volk? Für seine Brüder. Und das ist der Grund, warum Christus Mensch werden musste. Das ist der Grund, warum das ein Verwandter sein muss. Aus derselben Sippe wie Elimelech. Das steckt aus meiner Sicht, so wie ich das verstehe, wird es uns hier beigebracht, wird es uns schon mal voraus verkündigt. Es ist ein Verwandter, es ist nicht irgendeiner, es ist kein König aus Assyrien oder irgendein Superheld, der alles bügeln kann. Es ist ein Verwandter, es ist einer von uns. Wunderbar, wunderschön. Und dann, jetzt haben wir noch drei Viertel schon der Zeit verbraten. Ich wollte eigentlich bei der Hälfte jetzt sein, egal. Dann kommt ein herrlicher Kontrast. Also, dass er ein Verwandter ist, das macht eigentlich erstmal, wenn ihr jetzt Naomi anguckt, die kommt zum Ort nach Bethlehem rein. Und was sagen die alle? Nochmal Vers 19. Wie ist die Reaktion, die allgemeine Reaktion, als die kommen? Stadtgerät, alle bewegen, die Frauen sagen, ist das Naomi? Das ist immer die Frage, wie man es liest, ja. Aber die waren entsetzt. Die waren entsetzt. Das heißt, es ist wirklich Naomi. Kann nicht sein. Wie sieht die aus? Völlig heruntergekommen. Versteht ihr, was ich meine? Völlig zerstört. Völlig gemartert von all den Leiden. Ja? Wahrscheinlich 20 Jahre gealtert, nachdem sie 10 Jahre weg waren. Ja? Also sie sah nicht gut aus. Ruth, wissen wir nicht, wie ihr äußerer Zustand war, all diese Dinge wissen wir nicht. Aber wie ich schon versucht habe zu zeigen, sie waren in einer sehr armseligen Lage. Wenn wir jetzt sagen, Boas war ein Verwandter von ihnen, wie wüssten wir, was liegt am nächsten, was er vielleicht auch wäre? War ja auch ein Bettler. Ja? Genauso wie sie. Gleich Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, Gebein von meinem Gebein. Ja. Aber das, jetzt kommt das Interessante. Jetzt kommt nämlich ein komplett anderer Mann. Jemand komplett anderes. Ist Boas der Letzte? Ist Boas der Bettler der Stadt? Nee, ist er nicht. Er ist zwar ein Verwandter, er ist aus dem gleichen Haus, aber was ist er? Ein angesehener Mann. Dessen Name war Boas. Preisfrage, wer weiß, was Boas heißt? Keine Ahnung, jetzt wusste ich es auch nicht. Keine Sorge. Muss ich auch schauen. Es heißt in Kraft oder in Stärke. Ja? Was für ein Name, oder? Ein Name für ein Mannsbild, ja? In Kraft, in Stärke. Das ist wirklich, ja, Poster hängen, gell, in unseren jungen Jahren. Die ganzen Mucki-Männer. In Stärke, in Kraft. Das ist das klassische Mannsbild. Aber wie ganz oft in der Schrift, oder? Vor allem im Alten Testament, der Name ist Programm. Boas, wie wir ihn beobachten, jetzt in dem ganzen Ablauf hier, wir sehen, wie er ein Mann der Kraft ist, der Stärke. Lass uns mal Stück für Stück durchgehen, durch den Text, sehen, wo wir das entdecken.
Bei Elimelech war das halt nicht der Fall.
Bei Elimelech war das nicht unbedingt der Fall. Deswegen sage ich, ein sehr krasses Kontrastprogramm. Mhm. Ja? Aber wir sehen einen ganz starken Kontrast, der sich uns hier aufzeigt. Wo seht ihr es, dass er ein angesehener Mann, ein Mann der Kraft, der Stärke war? Wo können wir das entdecken? Er hat Felder, ja. Hatte nicht jeder, gell? Damals vor allen Dingen Felder, wo ein Haufen Knechte angestellt sind. Ja? Als er hier auftritt in Vers 4, sagt er was? Der Herr sei mit euch, sagt er. Und sie sagen zu ihm, der Herr segne dich. Es ist innerhalb der Zeit der Richter, immer als Kontext behalten. Ist es ein beachtlicher Gruß oder nicht? Was sagt er nicht? Ja, genau. Ja. Sei gegrüßt im Namen der Aschera. Oder irgendwas dergleichen. Nein. Es ist ein klarer Gruß und eine klare Antwort kommt. Fast wie beim Militär, gell? Klingt für mich so, ja. Alle stehen dann so. Der Herr sei mit dir. Ja. Ein kraftvoller, ein starker Gruß. Der Herr segne dich. Weiter, wenn wir Vers 8 lesen, sagt er, höre mir zu, meine Tochter, geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Schau hier, habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Mach dir keine Sorge, ich habe denen gesagt, wehe. Wehe, legt Hand an die. Ja. Dabei, wenn einer sich über sie an sie rangemacht hätte, wen hätte sie als Beistand, als Anwalt? Morbidisches Mädchen. Niemand. Gar niemand. Das ist sicherste Beute. Ja? Mhm. Ah. Und was sagt er? Ich habe ihm gesagt, wehe. Ich habe ihm befohlen, sie dürfen nicht antasten. Was für ein schönes Bild der Stärke, der Kraft. Vers 15.
Dafür vielleicht noch was sagen. Vers 11 finde ich sehr interessant. Es kommen zwei fremde Frauen und der Boas ist top informiert über deren Geschichte. Man hat mir im Detail berichtet.
Ja, genau. Aha. Also, sehr überrascht. Ja, genau. Er ist mitten im Geschehen und er weiß, was vor sich geht. Ja? Er ist nicht irgendwie wie der Nabal, ja, der betrunkene Herr bei der Geschichte von David, betrinkt sich, berauscht sich und feiert sein Fest und bekommt gar nicht mit, was passiert eigentlich. Ja? Nein, er ist im Bilde, er ist nüchtern, der weiß, was passiert. Ja?
Aber es ist auch ein bisschen, zum Beispiel mit Hiob Kapitel 29, wie die Reiche zu der Zeit mit Reichtum umgegangen sind. Und er war ein reicher Mann und doch war er tätig beim Ernten. Und es da ist schon was
da. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. An vielen Aspekten merken wir das und sehen das, gell? An vielen Details. Vers 15. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, also sie hat Pause gemacht, ja, und dann will sie weiterarbeiten und dann befiehlt Boas den Knechten, auch zwischen den Gaben darf sie auflesen. Also gibt Anweisungen und sagt, hey, die darf sogar zwischen den Gaben. Und nicht nur das. Ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Befehlt das ihnen. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann. Und ihr sollt sie nicht bedrohen. Sehr klare Anweisung. Sehr, sehr klar seinen Knechten gegenüber. Keine Empfehlung, keine vielleicht könntet ihr mal, sondern strikte Anweisung. weitergehen wir. Wir machen es nur überflugsmäßig. Ich will, dass ihr ein Bild von Boas bekommt. Und nun, meine Tochter, Vers 11 ist das, als sie bei ihm Zuflucht gesucht hat. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Was ist das für eine Aussage? Von wem kommt die? Von Engeln oftmals, gell? Also nicht nur, aber oftmals von Engeln, wo einer da steht und zittert, oh, und ein mächtiger Engel steht vor dir und sagt, fürchte dich nicht. So ein wohltuendes, beruhigendes, autoritatives, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Also, alles werde ich für dich tun. Verlass dich drauf. Ich werde alles für dich tun.
Wo bist du gerade?
Vers 15, Vers 11, Kapitel 3.
Kapitel 3.
Ja, bin ich gesprungen, habe ich euch nicht gesagt.
Ich habe auch zwei gesucht.
Ja, okay. Denke ich, andere Bibel. Kapitel 3, Vers 11 ist es. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Weitergehen, Vers 13. Bleib heute Nacht hier und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will. Gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich. So wahr der Herr lebt. Ist das ein Versprechen? Kann man sein Wort da drauf legen? Er ruft den Herrn an und sagt, so wahr der Herr lebt. Wenn er das nicht machen wird, ich werde dich lösen. 100 Pro. Vers 18, da sagte sie, das ist Naomi, letzter Vers, Kapitel 3, da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute bis zu Ende geführt. Ist das ein gutes Zeugnis? Wunderbar. Er sagt, mach dir keine Sorge, der wird heute noch gucken, dass das Ding über die Bühne geht. Aber was für ein Bild von einem Mann. Nicht so wie ich oftmals, so hin und her überlegen, braucht Zeit, jetzt erst wieder mein Versagen aufgezeigt bekommen. Vers 1, guck mal, 4, Vers 1. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Was bedeutet das im Kontext von damals? Wer saß im Tor? Die Führenden, die angesehenen Männer im Volk. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setz dich hierher, du so und so. Ist das nicht cool, oder? 4 Vers 1 und sagt er, komm herüber, setz dich hierher, du so und so. Also damit werden wir uns auch noch beschäftigen.
Nee, aber das hat der Autor da geschrieben, weil er wollte nicht, dass diese Namen veröffentlicht wird, meine ich.
Das glaube ich nicht. Dass er sagt, du so und so, das, ich glaube, das hat eine weitere Bedeutung innerhalb des, von dem ganzen Evangelium. Aber es ist sehr, sehr auffällig, dass der namenlos bleibt. Wisst ihr, in der Bibel wird jeder und alles beim Namen genannt. Aber hier wird gesagt, du so und so.
Luther erwähnt nicht.
Was ist Luther?
Und er kam lieber und setzte dich hierher, einfach so.
Okay, dann hat das nicht übersetzt, dieses eine Wort. Wahrscheinlich. Ja, okay. Muss ich noch näher untersuchen, aber trotz allem, Boas ist ein Mann mit einem Namen und er sagt zu dem, hey, komm her, setz dich hier hin.
Aber er nennt ihn mit, Lieber. Mein Lieber, komm, setz dich her.
Ja, vielleicht hat er Lieber gesagt, ich weiß nicht, aber hier steht bei mir nur, komm herüber, setz dich. Ja, okay. Auf jeden Fall ein Mann mit Autorität, ja. Keine Einladung, er sagt, komm her, setz dich, wir müssen was besprechen. Und die ganze Verhandlung, die er hier führt, wir merken, wie er mit einer großen Sicherheit und mit einer Kraft durch diese ganze Verhandlung leitet und führt eigentlich. Und übrigens, eine Stelle will ich mit euch noch aufschlagen, ich will noch welche mit euch aufschlagen, aber 1. Könige Kapitel 7, in unserer Bibellese sind wir jetzt hier vorbeigekommen. 1. Könige, Kapitel 7. Worum geht's da? 1. Könige 7, Salomo. und zwar Vers 21. Er ist der Tempelbau. Hier wird der ganze Tempel aufgebaut und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Schaut mal hier. 1. Könige 7, Vers 21. Und er stellte die Säulen an der Vorhalle des Tempelraumes auf. Das sind nach meinem Dafürhalten die zwei ganz großen Säulen am Eingang sozusagen. Ja? Er stellte die Säulen an der Vorhalle des Tempelraumes auf. Er stellte die rechte Säule auf und gab ihr den Namen Jachin. Und er stellte die linke Säule auf und gab ihr den Namen Boas. Und diese beiden Namen übersetzt, heißt bei mir hier der Jachin, das heißt, er wird feststellen oder befestigen und Boas in der Stärke oder in Kraft. Ja. Also, das waren sehr große, mächtige Säulen, die viel zu tragen hatten. Ja. Und eine davon nennt er Boas. Ja, das ist interessant, oder? Ja, da gibt es wirklich auch noch viel nachzudenken und zu graben hier, warum diese zwei Säulen so genannt werden, weil hat er sonst irgendwas, hat er den Altar einen Namen gegeben? Nö. Sonst irgendwas von der Ausstattung? Weiß ich nichts. Ist mir nichts aufgefallen, aber die zwei Säulen, die benennt er. Ja? Und die eine nennt er Boas, die steht am Anfang von was? Wenn wir ganz Kapitel 4 ans Ende gehen, wird uns die Verbindung, ziemlich direkte Verbindung hergestellt mit David. Ja? Wir können sagen, gewissermaßen ganz am Anfang des Königtums und Jachin, eine Kurzform von Joachim, ganz am Ende des Königtums. Und auch des Tempels somit. Aber das ist nur was zum Weiterstudieren für alle, die neugierig sind. Ich habe es nicht in die Tiefe ergründet, aber es gibt wirklich interessante Dinge, die man da untersuchen kann. Aber was für uns für ein Bild sich zeigt, ist, Boas steht für Kraft, für Stärke. Ein wirklich sehr, sehr deutlich und sehr, 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 ein sehr, sehr krasser Gegensatz eben, aber auch zu Naomi und zu Ruth. Die schwach, die angewiesen sind. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Und das ist, womit ich euch auch nach Hause schicken will. Wir haben einen, der uns gleich geworden ist, aber der so viel Kraft hat, der so unüberwindbar ist, der alle unsere Anliegen vor Gott ausrichten wird, der uns den ganzen Segen in der Fülle bringen wird. Sehen wir, dass Jesus uns als einer dargestellt wird, der Kraft hat, unwiderstehliche Kraft hat. Lasst uns ganz kurz zusammentragen in den Evangelien. Was fällt euch spontan einfach dazu ein? Wo sehen wir das? Wie viel Kraft Jesus hat? Also gerne blättern, einfach mal durch die Evangelien schweifen. Wo sehen wir das?
Er stellt den Sturm durch ein Wort.
Ja, okay. Matthäus Kapitel 8 ist das. Matthäus 8 übrigens, eins nach dem anderen, wo uns die Kraft Jesu aufgezeigt wird. In Kapitel 8, Vers 1 bis 4, der Aussätzige. Was bedeutet Aussatz? Der Rainer hat gepredigt, gell, bei uns. Ja. Was Aussatz bedeuten all diese Dinge? Was ist mit Jesus? Flieht er, nimmt er die Beine in die Hand und rennt? Er geht direkt auf ihn zu und rührt ihn an. Wahnsinn. Was für eine Kraft, oder?
Bei allen Heilungen eigentlich.
Ja, bei allen Heilungen. Jetzt bei dem Diener vom Hauptmann. Was ist da? Ist das ein Ausdruck der Kraft? Was für ein Beispiel bemüht der römische Hauptmann?
Er sagt,
ich kann sagen, lauf und mach und spring. Und es passiert alles. Keiner da, der sagt, nö, hab keine Lust. Jeder läuft und rennt und macht und es passiert sofort. Und ich weiß, du bist so ein Herr, auf den alle hören und rennen, wenn sie nur sehen. Ja? Wunderbar, herrlich. Und nur das Wort reicht und alle Moleküle gehorchen. Und der kommt wieder zum Leben. Ja? Wahnsinn. Dann Vers 14, ab Vers 14, die Heilung von ganz vielen, selbst von Besessenen, von der Schwiegermutter, ja. Dann hast du erwähnt, Stillung des Sturmes. Ja? Die Jünger schreiben ihr Testament hinten im Boot. Man hat keine Zeit, muss ein Chef, ja. Und was sagt Jesus? Ein Wort. Das ist Ruhe. Es geht. Ja? Hier, die Menschen aber verwunderten sich und sagten, Vers 27, was für einer ist dieser, dass ihm auch die Winde und der Seen gehorcht? Wahnsinn.
Für die Schweineherde.
Ja, dann genau, Heilung von zwei Besessenen, gell? Dann zwei, von denen alle weggelaufen sind und gesagt haben, bloß nicht da hingehen. Das sind zwei Verrückte. Sie zerreißen sogar ihre Fesseln und alles Mögliche. Bloß da nicht hingehen. Es geht durch. Ist okay. Und was passiert? Nicht nur, dass die zwei auf einmal vernünftig sind, aber die Dämonen selber zittern und kriegen Angst und sagen, Was hast du hier zu suchen? Unsere Zeit ist noch gar nicht gekommen. Und dann betteln sie ihn an und sagen, bitte, bitte lass wenigstens die Schweine fahren. Was sagt er? Geht hin. Ein Wort, geht hin. Wahnsinn. Was für eine Autorität. Was für eine Macht. Also, allein dieses eine Kapitel, oder? Was für eine Demonstration der Macht Jesu. Ein ganz herrliches Kapitel auch. Für mich Kapitel 4, was wir uns schon angeschaut haben. Versuchung Jesu. Wer es nochmal näher ergründen will, nachhören, auch wenn es für die Ohren eine Qual ist, für die Seele, denke ich, wenn wir diese Wahrheiten sehen dürfen, ist wunderbar. Wenn wir sehen, was für haarsträubende Versuchungen das waren. Das war kein Kinderspiel, ihr Lieben. Kein einziger Mensch auf dieser Erde ist so geprüft worden wie Jesus. Es war kein Kinderspiel, aber wie Jesus unbeirrt, wie ein Fels feststeht und durch diese Versuchung geht, ohne einmal zu straucheln. Ich kann darüber nur jubeln, kann mich darüber wirklich nur freuen. Und da können wir Stelle um Stelle aufschlagen. Johannes 18 ist mir noch dazu eingefallen, wir lesen es nicht nach, aber als die Soldaten kommen, um ihn festzunehmen, was passiert? Jesus sagt, wen sucht ihr? So Jesus von Nazareth, ja, sagt, ich bin es. Stell dir vor, da stehen Soldaten vor deiner Haustür, ja, und manche wissen es von ihren Vorfahren, dass es ähnliche Dinge erfahren. Und sie sagen, so, verhaftet. Wir suchen den und den, wo ist der? Ich bin es. Stell dir vor, oh, eine andere Stelle, die es für mich sehr, sehr gut ausdrückt, Lukas 11, das will ich noch lesen. Damit denke ich, runden wir es wirklich gut ab. Lukas 11, Vers 14 beschreibt uns Lukas, wie Jesus gewaltige Dinge tut. Er treibt einen Dämon aus, der stumm war. Das war für die damals unvorstellbar, weil du musst den Dämon ansprechen, damit du ihn austreiben kannst. So wie ich vorstellen, ja. Aber dann hast du ein Problem, wenn er stumm ist. Kann nicht reden. Ja, dann sieht es schlecht aus. Jesus, kein Problem. Fährt aus und dann machen sie ihm diesen Vorwurf, ja, durch Beelzebul, den obersten Dämon, treibt er aus. Ja. Dann sagt Jesus ihnen ein Gleichnis. Ja. Hier Vers 21. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. So, er ist ein Starker, ist gut gerüstet, sitzt in seinem Hof und bewacht alles, was er hat. Ja. Seine Habe ist in Frieden, also er hat alles sicher. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraut, und seine ganze Beute verteilt er. Was bedeutet das? Was ist das für ein komisches Gleichnis? Ist ein Starker, bewacht alle seine Sachen, kommt ein Stärkerer, besiegt ihn, nimmt ihm alles weg. Komisches Gleichnis, oder? Was bedeutet das? Wisst ihr, wer der Starke ist? Der Starke ist der Satan, der Feind. Und der bewacht seinen Hof. Ja, der bewacht seine ganze Habe, all die Leute, die er knechtet, all die Menschen, die er in Gefangenschaft hält, und bewacht es schön. Und er ist stark. Keiner kann sich ihm widersetzen. Keiner kann sagen, hey, du Satan, was willst du von mir? Ich habe dir nichts zu tun. Ja, er ist der Fürst dieser Welt, der allen die Augen verblendet hat. Keiner, der sagen kann, ist frei davon. Und dann, was passiert? Ein Stärkerer kommt. Stärkere kommt, überwindet ihn und nimmt ihm seine ganze Rüstung, seine ganze Waffen, alles, was er hatte, weg und entblößt ihn. Ist das nicht eine schöne Beschreibung von Jesus? Und er sagt, das ist das, was hier passiert. Ich treibe die Dämonen aus, ich entwaffne den Feind und mein Reich bricht an in Kraft. Ein wunderbares, herrliches Bild. Damit will ich schließen. Ja, bitte.
Eine Frage oder Vermutung. Das Tolle bei Boaz ist, der wollte die Frau, aber er hat sich unter das Gesetz gesetzt. Der war ein mächtiger Mann, aber der war nicht so anmutend, oder, dass er sich über das Gesetz stellen würde. Und er hat einen Glaubensschritt gemacht und wie gesagt, er hat sich erniedrigt unter dem Gesetz. Und Gott hat sein Gebet gehört. Ich gehe davon aus, dass er gebetet hat. Ja. Und Jesus, er ist nicht durch seine eigene Kraft auferstanden. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, Gott, es war genauso ein Glaubensschritt. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Und Gott, und durch die Macht des Heiligen Geistes ist er auferstanden. Ob das auch so, man könnte auch sagen, ein Glaubensschritt für ein Braut, ja. Aber ist, das ist...
Ja, gibt es vieles, was man nachdenken kann. Immer wieder sage ich, immer im Neuen Testament prüfen. Ja, wenn es übereinstimmt, dann ist es gut. Wenn es euch zu strange vorkommt, dann vorsichtig sein. Ja. Aber also zu den ganzen Dingen, die ja später sich noch entwickeln, auch mit Boaz, da werden wir jetzt natürlich uns intensiv damit befassen. Ja. Was jetzt alles sich abspielt und was es für uns auch zu bedeuten hat. Aber zuerst mal für heute will ich euch mitgeben, wir haben einen, der sich uns völlig gleich gemacht hat, aber der eine unüberwindbare Kraft hat. Wem können wir uns Besseres anvertrauen als ihm? Ja, lasst uns ihn preisen und anbeten und unsere Anerkennung, unsere Dankbarkeit ihm gegenüber ausdrücken. Das ist, denke ich, der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, Vater im Himmel, so will ich dir von Herzen dafür danken, für diesen Reichtum deines Wortes. Ja, wenn wir so unsere Bibel lesen oder uns schnell drüber lesen, so vieles, was uns dabei entgeht. Und ich danke dir dafür, dass wir allein schon in diesem Vers wieder diese wunderbare und herrliche Wahrheit des Evangeliums sehen dürfen. Ich danke dir, dass du uns Boaz als ein herrliches Vorbild gegeben hast. Auf deinen Sohn Jesus Christus, danke dir, dass wir in ihm aber noch einen viel vollkommeneren und besseren, keinen irdischen, sondern einen bleibenden Erlöser haben, einen vollkommenen Erlöser, der tatsächlich alles für uns gut macht, Herr. Denn wenn jemand sich all unsere Angelegenheiten annimmt in diesem Leben und uns zu einem wunderbaren und herrlichen Leben verhilft, wir aber doch am Ende deinem Zorn uns gegenübersehen, dann war es alles
vergeblich. Ich will dir zutiefst danken, Herr, dass du uns Jesus gegeben hast und dass du so, so herrlich und so unerklärlich all diese Dinge zusammengebracht hast, dass er einer von uns ist und dass er doch so anders ist, dass er vollkommen und perfekt geeignet ist, um all unsere Schuld und Sünde auszutilgen für alle Zeiten. Danke dir, dass wir Jesus haben dürfen, Herr. Wir wollen es lernen, jeden Tag zu sagen: Danke, dass wir Jesus haben dürfen. Du bist herrlich und du bist wunderbar. Wir danken dir, dass du uns so geliebt hast. Amen.
Amen. Amen.